NDR Info. Echo des Tages.
Unter Mikrofon begrüßt sie Verena Gonsch mit diesen Themen in der nächsten halben Stunde. Schwere Stürme weltweit, Taifun Mangkhut erreicht die Philippinen und Hongkong. Große Koalition vertagt Krisengespräch, SPD und Teile der CDU fordern Rücktritt Maaßens, dazu auch unser Kommentar. Verstärkter Einsatz im Irak, Verteidigungsministerin von der Leyen in Bagdad. Widerstand im Hambacher Forst, Braunkohlegegner demonstrieren gegen Rodung. Kundgebung gegen rechts, die Stadt Köthen will ein Zeichen setzen. Weltpremiere, Wasserstoffzug startet in Niedersachsen und im Sport. Gold für den Ruderachter, der neue Marathon-Weltrekord, Formel 1 natürlich und die Ergebnisse der Bundesliga. Aber erst zum Wetter und seinen Folgen. Wirbelsturm Florence verliert im Südosten der USA langsam an Geschwindigkeit. Der Hurrikan ist mittlerweile zum Tropensturm herabgestuft. Die Gefahr kommt jetzt allerdings nicht vom Wind, sondern von den unglaublichen Wassermassen, die als Regen über dem Gebiet niedergehen. Große Teile der Bundesstaaten North Carolina, South Carolina und inzwischen auch Gebiete im Süden Virginias sind überschwemmt. Claudia Sarre mit einer Reportage aus dem Katastrophengebiet.
Es regnet ununterbrochen in Strömen. Das Regenwasser schmeckt salzig. Kein Wunder, Tropensturm Florence hat über dem Atlantik gewaltige Wassermengen aufgenommen. Bis Dienstag soll der Dauerregen anhalten. Die Behörden warnen vor lebensgefährlichen Springfluten. Auch Erdrutsche werden befürchtet. Der Cape Fear River hat die Uferregion überspült. Bei Ebbe haben sich gestern die ersten Bewohner aus ihren Häusern gewagt. Unser Haus steht seit 1886 und hat schon einige Hurrikans mitgemacht. Wir hatten echt Glück. Erzählt Donald, der mit Gummistiefeln, Warthosen und Regenmantel von einem Inspektionsgang zurückkommt. Auch er hat die Sturmnächte lieber im hurrikansicheren Hotel verbracht. Er bekommt aber nach 48 Stunden im Dauerregen, ohne Strom, ohne Internet und Klimaanlage, wie alle anderen, langsam den Lagerkoller.
Oh yes, very restless.
Ich habe mich um mein Haus gesorgt. Ich hörte, gestern Abend gab es schon die ersten Plünderungen im Ort. Und jetzt will ich einfach nur zurück zur Normalität mit Strom und Netz. Man fühlt sich so isoliert und gestrandet.
Yeah, I just want to get back to normality soon and get some power and some internet and stuff like that, because you feel kind of stranded and isolated.
Tausende Menschen mussten gestern aus ihren überfluteten Häusern evakuiert werden. Zum Teil mussten die Helfer mit Hubschraubern und Schlauchbooten anrücken. Für Kelly, die im Zentrum von Wilmington wohnt, ist der Sturm noch mal glimpflich abgelaufen.
It was really scary. It was for me actually. It was very scary.
Ich muss zugeben, ich hatte schon richtig Angst. Es war mein erster Hurrikan. Aber wir haben es durchgestanden und jetzt will ich einfach nur, dass der Strom wiederkommt. Ich würde meinen linken Arm geben für einen Kaffee. Durch den vielen Regen wird es in den nächsten Tagen auch landeinwärts zu verheerenden Überschwemmungen kommen. Das Ausmaß der Schäden durch Florence ist noch lange nicht absehbar.
Und die Philippinen erleben mit Taifun Mangkhut ebenfalls einen heftigen Sturm. Er hat dort mindestens 25 Menschen in den Tod gerissen. Auf der Hauptinsel stehen große Gebiete unter Wasser. Häuser wurden zerstört, Strommasten knickten ein. Damit ist in der Kornkammer der Philippinen die Ernte vernichtet. Einzelheiten von Holger Senzel.
Noch immer harren Zehntausende Menschen in den Schutzräumen aus. Ihre Häuser sind zerstört. Taifun Mangkhut hat die einfachen Hütten fortgerissen. Mit fast 260 Stundenkilometern, in Böen bis zu 330, fegte der Tropensturm über die Philippinen und hinterließ eine Schneise der Verwüstung. Vielen sitzt die Angst noch in den Knochen.
We are afraid. We are very much afraid.
25 Todesopfer, davon gehen die Behörden bislang aus, sind zu beklagen. Die meisten begraben unter Schlamm, die Wassermassen ließen Erdhänge abrutschen. Womöglich werden bei den Aufräumarbeiten noch weitere Leichen gefunden. Strom- und Telefonleitungen sind vielerorts zerstört, die Kommunikation in einige Regionen noch immer unmöglich. Verglichen mit vorangegangenen Tropenstürmen kamen die Philippinen jedoch diesmal glimpflich davon. Normalerweise sterben jedes Jahr hunderte Menschen bei Taifunen. Wirbelsturm Haiyan kostete im Jahr 2013 sogar mehr als 7000 Opfer. Doch das Land hat sich diesmal gut vorbereiten können auf den Taifun. Zehntausende Menschen wurden aus besonders gefährdeten Gebieten in Notunterkünfte gebracht. Die Armee war mit allen Kräften im Einsatz, sicherte Hausdächer, verteilte Lebensmittel. Präsident Rodrigo Duterte, normalerweise in den Schlagzeilen wegen seines blutigen Antidrogenkrieges, wurde vielfach gelobt wegen des Krisenmanagements.
Many times in the past.
In der Vergangenheit haben wir immer nur reagiert auf solche Stürme, sagt dieser Bürgermeister. Seit Duterte im Amt ist, sind wir proaktiv. In meiner Gemeinde haben wir bereits seit Montag darüber diskutiert, wie wir dieser Bedrohung begegnen. Aufräumen am Tag nach Mangkut. Viele Ortschaften erinnern an Fotos von zerbombten Städten. Tausende Häuser eingestürzt, von Sturmfluten ins Meer gespült, die Dächer fortgeweht, die Straßen übersät mit Schutt, Trümmern und Schlamm. Autos liegen auf dem Dach, Boote in zerwühlten Gärten. Die wirtschaftlichen Schäden, die Mangkut auf den bitterarmen Philippinen angerichtet hat, sind jedenfalls noch längst nicht absehbar, sagt Edgar Posadas vom Katastrophenschutz. Die Schäden dürften in die Milliarden US-Dollar gehen. Die Philippinen werden noch lange unter den Folgen dieses Sturms leiden. Aber wir beklagen uns nicht, wir sind das gewöhnt.
Und die Ausläufer des Taifuns Mangkut haben inzwischen den Süden Chinas erreicht, darunter die Metropole Hongkong. Steffen Wurzel erzählt mehr.
Ein Anblick, den man selten sieht. Massive Hochhäuser, die so stark von Sturmböen getroffen werden, dass sie deutlich sichtbar zu schwanken beginnen. So geschehen heute in Hongkong. Die chinesische Sonderverwaltungszone wurde am Morgen Ortszeit von Mangkut getroffen, mit Windgeschwindigkeiten von 150 bis 200 Kilometern pro Stunde. Die Hongkonger haben sich in den vergangenen Tagen auf den Wirbelsturm vorbereitet. Deswegen blieben die allermeisten Menschen heute einfach zu Hause. Trotzdem sprechen die Behörden inzwischen von rund 100 Verletzten, die wegen des Sturms seit heute früh in Krankenhäusern behandelt wurden. Die Schäden, die der Taifun angerichtet hat, sind jetzt schon enorm. Scheiben gingen zu Bruch, riesige Baukräne stürzten um, U-Bahn-Schächte und Tiefgaragen liefen voll mit Meerwasser, das an Land gedrückt wurde. Ähnlich die Situation in der südchinesischen Provinz Guangdong, rund um die Städte Shenzhen, Zhuhai und Guangzhou. Mehrere hunderttausend Menschen brachten sich in Sicherheit. So gut wie alle Zug- und Flugverbindungen in der Region wurden gestrichen.
Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Es ist 18.37 Uhr. In letzter Minute hatte die Große Koalition ihr Krisengespräch von diesem Wochenende auf den kommenden Dienstag verschoben. Dienstag soll nun der Konflikt um Verfassungsschutzpräsident Maaßen gelöst werden. SPD-Chefin Andrea Nahles rechnet dabei fest mit einer Ablösung Maaßens, auch wenn er noch die Rückendeckung von Innenminister Seehofer hat. Sie sagte gestern, Herr Maaßen muss gehen und ich sage euch, er wird gehen. Auch aus den Reihen der CDU gab es heute Stimmen für eine Ablösung des Verfassungsschutzpräsidenten. Mit einem Aus für die Große Koalition rechnen trotz aller Krisensignale weder Kanzlerin Angela Merkel noch Seehofer noch Nahles. Hören Sie zur Affäre um den Verfassungsschutzpräsidenten nun den Kommentar von Michael Götschenberg.
Am Ende dieser Woche steht an der Spitze des Bundesamts für Verfassungsschutz ein Mann, dessen Ablösung nur noch eine Frage der Zeit ist. Und die Große Koalition mal wieder am Abgrund. CDU, CSU und SPD haben sich völlig verhakt in der Frage, ob der Mann im Amt noch tragbar ist oder nicht. An dieser politischen Eskalation hat Hans-Georg Maaßen, der weiten Teilen der Bevölkerung bis vor wenigen Tagen noch völlig unbekannt gewesen sein dürfte, nun wirklich keine Schuld. Er muss sich andere Vorwürfe gefallen lassen, doch dazu später. Tatsächlich aber ist Maaßen der Einzige, der es dem Spitzenpersonal der GroKo ermöglichen kann, noch gesichtswahrend aus dieser Sackgasse wieder herauszukommen, indem er selbst um seine Entlassung bittet. Doch das wird er kaum tun, denn so ist Hans-Georg Maaßen nicht. Maaßen fühlt sich im Recht und ungerecht behandelt. Mit dieser Attitüde läuft er schon seit Jahren durch die Republik. Zur Wahrheit gehört, dem Mann ist in den vergangenen Wochen tatsächlich Unrecht getan worden. Ihm vorzuwerfen, er stehe mit mindestens einem Bein in der AfD. Warum gleich noch? Weil er mit AfD-Politikern Gespräche geführt hat. Ach ja, und weil eine ehemalige AfD-Aktivistin in ihrem Buch behauptet hatte, Maaßen habe Frauke Petri Tipps gegeben, wie die AfD eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz vermeiden könne. Die Geschichte war einfach zu schön, um die kritischen Maßstäbe für seriöse Berichterstattung anzulegen, die man sonst so hoch hält. Einer Frau diese Geschichte zu glauben, die bei der Vorstellung ihres Buches noch freimütig bekannte, auch sie habe Fake News über Migranten verbreitet und die bei den fraglichen Vier-Augen-Gesprächen zwischen Maaßen und Petri überhaupt nicht dabei war. Was über den Verfassungsschutzchef geschrieben und gesendet wurde, war eine Skandalisierung wie aus dem Lehrbuch. Zwischenzeitlich fühlte man sich an den Fall Wulff erinnert, wenn auch ein paar Nummern kleiner. All das flankiert durch ein Spektakel auf der politischen Bühne, auf der sich die Große Koalition an den Rand des Scheiterns eskaliert. Die AfD steht dabei genüsslich am rechten Rand und reibt sich die Hände. Es hätte mal wieder besser nicht laufen können. Nachdem man kurz mit dem Rücken an der Wand stand, weil alle Welt sehen konnte, wie die Höckes und ihre besorgten Bürger von der AfD mit strammen Neonazis, menschenverachtend, gewaltbereit und zweifelsfrei verfassungsfeindlich in Chemnitz Seit an Seit marschierten, konnten sie sich auch diesmal wieder darauf verlassen, dass weder Medien noch politische Gegner die geeignete Antwort darauf finden würden. Und dann, wie vom rechten Rand bestellt, Auftritt Hans-Georg Maaßen. Via Bild-Zeitung, wohlgemerkt. Der Chef des deutschen Inlandsgeheimdienstes machte sich zum Kronzeugen der Fake-News-Kampagne der Rechtspopulisten. Und das auch noch, indem er Zweifel an der Echtheit eines Videos säte, die man lediglich aufgrund einer oberflächlichen Betrachtung haben konnte. Als wäre das das Einzige, was einem Verfassungshüter einfallen müsste angesichts dessen, was da in Chemnitz zu besichtigen war.
Ein Kommentar von Michael Götschenberg. Die Bundeswehr bildet im Irak die örtlichen Streitkräfte aus, bisher nur im Norden des Landes und bisher nur mit einer Handvoll Soldaten. Das soll sich ändern. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen ist heute zu Gesprächen in den Irak gereist. Christoph Brössel berichtet aus Bagdad.
Gerade erst hat Verteidigungsministerin von der Leyen sich zeigen lassen, was die irakischen Sicherheitskräfte gelernt haben. Aufspüren von Kampfstoffen, Giftgas zum Beispiel, Dekontaminieren von Anzügen. In Taci im Norden von Bagdad läuft gerade der erste Lehrgang der deutschen Ausbilder. 14 Iraker lernen die Grundlagen der Abwehr von chemischen, biologischen und atomaren Kampfstoffen. Von der Leyen unterstreicht, warum der deutsche Einsatz so wichtig ist.
Der akute militärische Kampf gegen den IS ist beendet, denn wir haben den IS militärisch geschlagen. Wir, das sind die irakischen, zentralirakischen Streitkräfte, die Peschmerga und die Weltgemeinschaft. Aber jetzt gilt es, den Frieden zu gewinnen. Das heißt, das Land geht in eine ganz wichtige neue Phase, die Phase des Wiederaufbaus des Landes.
Wie schwer die Normalisierung ist, zeigen die aktuellen politischen Entwicklungen im Irak. Nach den Parlamentswahlen im Mai gibt es noch immer keine neue Regierung. Gestern wählten die Abgeordneten einen Parlamentspräsidenten, der erste Schritt zur Regierungsbildung.
Das ist ein gutes Zeichen, dass gestern ein junger, neuer Parlamentspräsident gewählt worden ist. Das heißt, es bewegt sich etwas in die richtige Richtung.
Von der Leyen betonte, dass auch wirtschaftliche Hilfe nötig sei. Seit 2014 hat die Bundesregierung den Irak mit 1,4 Milliarden Euro unterstützt. In Taci sind derzeit nur wenige deutsche Soldatinnen und Soldaten im Einsatz, 4 Ausbilder mit einigen Unterstützungskräften. Bis zum Jahresende sollen weitere Soldaten dazukommen. Die Bundeswehr ist erst seit einigen Monaten hier. Möglich wurde das, weil der Bundestag das Mandat erweitert hat. Nicht mehr Personal, im Gegenteil. Die Obergrenze wurde auf 800 herabgesetzt. Neu war jedoch, dass deutsche Kräfte jetzt auch in der Nähe von Bagdad ausbilden und eben nicht mehr ausschließlich im Norden des Landes, dort, wo kurdische Verbände für Sicherheit sorgen. Es war ein Wunsch der irakischen Zentralregierung, auch bei Bagdad Soldaten auszubilden. Das Mandat läuft Ende Oktober aus, dann muss der Bundestag erneut zustimmen. Auch deswegen hat von der Leyen Abgeordnete der 7 im Bundestag vertretenen Parteien eingeladen, sie zu begleiten. So auch Fritz Felgentreu, verteidigungspolitischer Sprecher der SPD. Viele Sozialdemokraten stimmten dem Mandat im März nicht zu. Skepsis besteht weiterhin.
Es gibt in der SPD-Fraktion noch eine Reihe von offenen Fragen, insbesondere die Tatsache, dass hier nach den Wahlen noch keine stabile Regierung gebildet werden konnte, die uns eine Einladung aussprechen kann. Das beschäftigt viele Leute insgesamt. Es gab einige Unruhen in den letzten Wochen.
Vor allem im Süden des Landes. Felgentreu sagte, das Mandat müsste noch innerhalb der Fraktion diskutiert werden.
Die Kohleverstromung in Deutschland ist einer der Gründe dafür, dass Deutschland seine Klimaziele noch nicht erfüllt. Eine vom Bund eingesetzte Kohlekommission soll den Ausstieg aus der Kohle festlegen. Der Spiegel hat nun am Wochenende berichtet, dass Ronald Pofalla als einer der Beauftragten der Bundesregierung als Ausstiegsdatum den Zeitraum zwischen 2035 bis 2038 vorgeschlagen hat. Der Energiekonzern RWE, seine Betriebsräte und die Gewerkschaft IGBCE haben diesen Zeitraum heute empört zurückgewiesen. Dieses Enddatum sei ein K.O.-Kriterium für eine seriöse Debatte. Im Hambacher Forst, einem Waldgebiet zwischen Köln und Düren, machen Umweltschützer seit Tagen mobil gegen den Energiekonzern RWE und seine Kohlepolitik. Der Forst soll den Braunkohleabbau weichen. Für heute haben die Gegner zu einem Protesttag aufgerufen und Thomas Wenkert berichtet.
Ich scheiß auf RWE.
Fast 7000 Menschen haben heute überwiegend friedlich am Hambacher Forst für einen schnellen Ausstieg aus der Braunkohle demonstriert. Wald für Menschen statt für Kohle, stoppt die Klimaverbrecher, waren einige Parolen, die auf den Transparenten standen. Unter den Demonstranten auch viele Familien mit ihren Kindern. Eigentlich wollten die Braunkohlegegner im Hambacher Forst, der ja mittlerweile zum Symbol des Widerstandes gegen die Braunkohle im Rheinischen Revier geworden ist, neue Bäume pflanzen. Doch die Polizei hat das verboten. Braunkohlegegner dürfen nicht mehr in den Wald. Michael Zobel, der seit vielen Jahren Spaziergänge im Wald anbietet, als eine Art des Widerstandes gegen die Braunkohle, kommentiert den Polizeieinsatz heute so.
Mit Panzern, mit Wasserwerfern, mit Kränen, mit allem, was sie auffahren. Und das passiert gerade jetzt in diesem Moment. Und wir können das nicht unkommentiert lassen. Und deswegen sind wir heute hier. Und deswegen seid ihr hier. Und vielen Dank schon mal dafür.
Teilweise hat die Polizei wieder massiv durchgegriffen mit Pfefferspray und Schlagstöcken. Dennoch ist es kleineren Gruppen gelungen, in den Wald einzudringen und auch Bäume zu pflanzen. Das wollte die Polizei ja unbedingt vermeiden. Deshalb wurde der Protestmarsch auch weiträumig um den Hambacher Forst geleitet. Einige Teilnehmer fühlten sich schikaniert.
Das sehen wir jetzt hier gerade, ne? Dass hier Leute, die willens sind, einfach sich mal zu beteiligen, dass sie schon an einem einfachen Weg gehindert werden. Und dann immer von Polizisten, die immer Worthülsen von sich geben. Und sie können ja für nichts und sie dürfen nichts entscheiden. Also dass auch der Polizeiapparat nicht vorbereitet ist, ernstzunehmende Bürger in die richtige Richtung zu weisen, dass sie ihre Rechte wahrnehmen können.
Was ist denn los mit euch?
Im Wald selbst ist die Stimmung auch angespannt. Polizisten jagen Umweltaktivisten, die zu den Baumhäusern vordringen wollen. Bei den Baumbesetzern selbst schwankt die Stimmung zwischen Hoffnungslosigkeit und Zuversicht.
Ja, jetzt ist hier die Ruhe vor dem Sturm gerade, so fühlt sich's an. Gerade war hier eine Gruppe, wollte noch rankommen, wird jetzt aber von der Polizei abgehalten, aber sonst ist viel einfach nur warten und nichts tun.
Das jetzt zu sehen, dass sich so mega viele Leute auch hierher begeben, das macht mir unendlich Mut. Also ich finde, klar ist das jetzt zu sehen, dass es irgendwie nicht mehr viel Hoffnung gibt, aber auf der anderen Seite merkt man auch, dass der Widerstand größer wird.
Für die Polizei ist der Einsatz Schwerstarbeit. Die Aktivisten ketten sich an ihren Baumhäusern fest, um die Räumung so zu verhindern. Mehrere Stunden brauchen die Einsatzkräfte für die Räumung eines Hauses. Bisher wurden 18 von 50 Baumhäusern geräumt. Ja, das sei kräftezehrend für die Beamten, sagt Polizeisprecher Paul Kehmen.
Das wissen wir, dass er auch an die Substanz geht. Das wissen wir auch, das wussten wir auch. Und deswegen sind wir auch mit ausreichend vielen Kräften hier, dass auch mal gewechselt getauscht werden kann.
Die Polizei hofft, dass der Einsatz am Hambacher Forst Ende der Woche beendet werden kann.
Vor 8 Tagen ist ein 22-Jähriger nach einer Auseinandersetzung in Köthen in Sachsen-Anhalt gestorben. Er soll versucht haben, sich schlichtend in einen Streit mit mehreren Afghanen einzumischen. 2 Männer sitzen seitdem in Untersuchungshaft. Laut Obduktion starb der Mann, der eine Herzerkrankung hatte, an einem Herzinfarkt. Es gab bereits am vergangenen Sonntag einen sogenannten Trauermarsch mit 2500 Teilnehmern, darunter bis zu 500 aus der rechten Szene und eine Gedenkveranstaltung der AfD am Montagabend mit 550 Teilnehmern in der Stadt. Heute Nachmittag haben erneut mehrere rechtsgerichtete Gruppierungen, darunter auch das Dresdner Pegida-Bündnis, zu einer Demonstration aufgerufen. Auch eine Gegendemonstration ist angekündigt. Aus Köthen. Grit Lichtblau.
Köthen ist im Ausnahmezustand. Mehr als 1000 Polizisten aus mehreren Bundesländern sind im Einsatz, um 2 Großdemonstrationen abzusichern. Auf dem Marktplatz versammeln sich zur Stunde Anhänger mehrerer rechter Gruppierungen, wollen durch die Innenstadt ziehen. Am Köthener Bahnhof haben sich mehrere 100 Gegendemonstranten versammelt, darunter auch die linke Landtagsabgeordnete Henriette Quade und der sozialdemokratische Bundestagsabgeordnete Karamba Diaby. Man dürfe den rechten Kräften, die den Tod des 22-jährigen Köthners instrumentalisieren wollen, nicht das Feld überlassen, so Diaby. Viele Köthner sind verunsichert. Einige sprechen sogar von Angst angesichts dessen, was heute hier in ihrer Stadt passiert. Köthens Oberbürgermeister Hauschild und auch die Köthner hoffen, dass der Abend in ihrer Stadt friedlich bleibt. Am Nachmittag hat es in der Jakobskirche im Herzen der Stadt noch einmal ein Friedensgebet gegeben, bei dem auch des toten 22-jährigen Köthners gedacht wurde.
Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz wird in diesen Minuten in Berlin erwartet. Er will bei seinem Gespräch mit Kanzlerin Angela Merkel am Abend den Schutz der EU-Außengrenzen und die Afrikapolitik zu zentralen Themen machen. Cecilia Reible.
Bei dem Gespräch zwischen Kanzlerin Merkel und ihrem österreichischen Amtskollegen Kurz wird wohl die Flüchtlingspolitik im Mittelpunkt stehen. Kurz will die EU-Außengrenzen besser schützen und die EU-Grenzschutzagentur Frontex ausbauen. Ohne einen ordentlichen EU-Außengrenzschutz könne es keine offenen Grenzen nach innen in Europa geben, ließ Kurz vor seinem Treffen mit Merkel mitteilen. Auch die Kanzlerin hatte vergangene Woche im Bundestag die Stärkung des EU-Außengrenzschutzes zur zentralen Frage erklärt. Die beiden Regierungschefs wollen außerdem über die Zusammenarbeit mit Afrika reden, um Fluchtursachen wirksamer zu bekämpfen. Kurz plant für Dezember einen Afrika-Gipfel in Wien, um die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den Kontinenten zu fördern. Merkel hatte erst Ende August mit einer Wirtschaftsdelegation Ghana, Nigeria und den Senegal besucht. Nach seinem Treffen mit der Kanzlerin reist Kurz nach Paris weiter. Dort will er morgen den französischen Präsidenten Emmanuel Macron treffen.
Nur noch wenige Monate, dann fällt in Großbritannien der Hammer. Ende März muss das Land die EU verlassen. So haben es die Briten in einem Referendum entschieden und so hat es das Parlament bestätigt. Aber noch ist überhaupt nicht klar, wie es danach weitergehen soll. Gibt es einen Scheidungsvertrag mit Brüssel oder gibt es ihn nicht? Jetzt meldet sich der Londoner Bürgermeister zu Wort. Sein Vorschlag: einfach nochmal abstimmen. Jens-Peter Marquardt berichtet.
Bislang habe er sich nicht vorstellen können, ein zweites Referendum zu fordern. Doch jetzt, so kurz vor dem Austritt aus der EU in einem halben Jahr, habe Großbritannien nur noch die Wahl, die Europäische Union entweder mit einem schlechten Abkommen oder ohne Abkommen zu verlassen. Die Bürger auf der Insel würden dadurch ärmer, die Unternehmen würden darunter leiden, Ärzte und Krankenschwestern würden fehlen und ohne Zusammenarbeit mit der EU stünde die britische Polizei allein im Kampf gegen den Terrorismus. Für all das hätten die Briten im Jahr 2016 nicht gestimmt, so Kahn. Deshalb müssten sie noch einmal abstimmen können in einem zweiten Referendum, in dem sie sich vor dem Austritt zwischen einem mit der EU ausgehandelten Austrittsabkommen und dem Verbleib in der EU entscheiden könnten.
The British public should have a say on the outcome of the negotiations, okay, including what the Prime Minister negotiates with the EU, but plus the option of staying in the EU.
So der Bürgermeister, der 8,5 Millionen Londoner vertritt, die beim ersten Referendum mit deutlicher Mehrheit für den Verbleib in der EU gestimmt hatten, während das Land insgesamt mit 52% für den Austritt votierte. Kahns Forderung stieß sofort auf Ablehnung in der konservativen Regierung. Landwirtschaftsminister Michael Gove erklärte, Sadiq Khan wolle das Ergebnis des ersten Referendums zunichte machen. Er sage Stopp, wolle den Austrittsprozess ins Chaos stürzen. Aber das wäre ein Riesenfehler.
He wants essentially to frustrate the vote that we had 2.5 years ago. Sadiq is essentially saying, stop. Let's delay that whole process. Let's throw it into chaos. And I think that would be a profound mistake.
Im britischen Unterhaus gibt es derzeit keine Mehrheit für ein zweites Referendum. In der Opposition kämpfen zwar die EU-freundlichen Liberaldemokraten dafür, haben aber nur 12 Abgeordnete. Und Sadiq Khans eigener Parteichef Jeremy Corbyn ist gegen ein zweites Referendum, wird sich aber auf dem Labour-Parteitag am kommenden Wochenende mit den Brexit-Gegnern in seiner Partei auseinandersetzen müssen.
In Niedersachsen ist der weltweit erste Brennstoffzellenzug auf die Schiene gegangen. Die Regionalbahn fährt ab morgen ohne Schadstoffausstoß mit elektrischer Energie, die aus Wasserstoff gewonnen wird. Einzelheiten von Jörn Pietschke.
Blau wie Wasser ist der Zug der Zukunft. Lackiert leise kommt er daher und sauber, denn der Wasserstoff aus den Tanks auf dem Dach wird in einer Brennstoffzelle zu Strom, der in Batterien unter dem Fahrgastabteil gespeichert wird, die den Elektromotor versorgen, der den Zug antreibt, auf bis zu 140 Stundenkilometer. Und wer jetzt an den Chemieunterricht zurückdenkt und sich wegen des Wasserstoffs sorgt, dem sagt Jörg Nikuta, Geschäftsführer der Herstellerfirma Alstom.
Der Wasserstoff ist absolut sicher. Es ist ja auch keine neue Technik per se. Die Tanks und die ganzen Anlagen wurden auch vom TÜV überprüft, auch auf Sicherheit, auch was passiert, wenn es Steinschläge gibt oder Vandalismus. Das Ganze ist natürlich sicher, sonst würden wir es nicht anbieten.
Die Elbe-Weser-Verkehrsbetriebe EVB in Zeven erhalten Sonntag den ersten von 14 Wasserstoffzügen, den die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen geordert hat. Für EVB-Geschäftsführer Dr. Marcel Frank ein großer Tag mit großem Bahnhof und Politprominenz in Bremervörde. Und doch beginnt damit der Praxistest für den weltweit ersten Wasserstoffzug.
Und dann auch in den Regelbetrieb eingemischt werden. Das heißt, wir werden mit zwei Wasserstoffzügen fahren und die Dieselzüge werden dann die anderen Leistungen abdecken.
Zwischen Bremervörde, Bremerhaven, Buxtehude und Cuxhaven werden die Weichen für die Zukunft des Schienenverkehrs gestellt.
Und jetzt kommen wir zum Sport im Echo des Tages mit Fabian Wittke.
Und da beginnen wir mit den Sonntagsspielen in der Fußball-Bundesliga. Werder Bremen hat sich selbst das Ziel Europapokalplätze ins Navigationssystem getippt. Doch dann gibt es ja auch diese Geschichte mit Anspruch und Wirklichkeit. Denn die Bremer kamen heute zu Hause gegen den Aufsteiger aus Nürnberg nicht über ein 1:1 hinaus. Der Club erzielte das Tor zum Ausgleich in der dritten Minute der Nachspielzeit. Der neu Bremer und ehemalige Dortmund-Spieler Nuri Sahin.
Aus sowas muss man lernen halt. Ne? Man darf nicht zu tief stehen. Wir standen leider viel zu tief am Ende. Wir haben keinen Druck auf den Ball bekommen. Wir haben den zweiten Ball nicht geholt. Es kamen sehr viele Sachen zusammen. Ich denke, es wäre ein perfekter Start, wenn wir heute gewonnen hätten. Jetzt ist es ein guter, ordentlicher Start.
Aktuell läuft noch die letzte Begegnung des dritten Spieltages der Fußball-Bundesliga. Zwischen Freiburg und dem VfB Stuttgart steht es zur Pause 1:1. In der zweiten Fußball-Bundesliga sind wir schon beim fünften Spieltag angekommen. Da hat der erste FC Köln heute die erste Heimniederlage hinnehmen müssen. Und was für eine. Gegen Paderborn gab es ein 3:5. Bochum hat dagegen deutlich mit 6:0 gegen Ingolstadt gewonnen. Und Aue gewinnt gegen den FC St. Pauli mit 3:1. In der Formel 1 stehen die Zeichen immer mehr und mal wieder auf Mercedes und auf Lewis Hamilton. Der Weltmeister hat den großen Preis von Singapur für sich entscheiden können. Jens Gideon hat für uns das Rennen verfolgt.
Sebastian Vettel muss den nächsten herben Rückschlag im Titelrennen hinnehmen. Der Deutsche im Ferrari war in Singapur ohne Chance gegen den strahlenden Sieger Lewis Hamilton und musste sich sogar mit Platz 3 hinter dem Titelverteidiger und dem Niederländer Max Verstappen im Red Bull begnügen. Hauptursache für Vettels schwachen Auftritt war ein taktischer Fehler seiner Boxenmannschaft. Ferrari verordnete dem deutschen Chefpiloten einen deutlich zu frühen Reifenwechsel. Die Folge war ein ungefährdeter Start-Zielerfolg für Lewis Hamilton im Mercedes, der mit seinem siebten Saisonsieg die Führung in der WM-Gesamtwertung auf 40 Punkte vor Verfolger Sebastian Vettel ausbauen konnte. Bei nur noch 6 verbleibenden Rennen schwinden die Titelchancen des Deutschen also immer weiter. Den nächsten Versuch, wieder näher an Hamilton heranzukommen, gibt es in 14 Tagen im russischen Sotschi. Kurzer Blick noch auf den zweiten Deutschen im Feld. Renault-Pilot Nico Hülkenberg wurde in seinem 150. Formel-1-Rennen Zehnter und holte damit noch einen WM-Punkt.
Und Deutschland ist Weltmeister im Rudern. Bei der WM im bulgarischen Plovdiv hat der Deutschland-Achter um Schlagmann Hannes Oczyk die Ziellinie vor Australien und vor Großbritannien überquert.
Wir wussten auch, dass wenn wir hier ein gutes Rennen fahren, dann können wir die Welt schocken. Und wir halten die Ruderwelt jetzt hier im WM-Finale einfach mal ja, ein Ding vor den Latz knallen. Und das ist uns gelungen. Und deshalb... Ja, war das Selbstvertrauen vorher auch schon ganz schön gut da.
Ja, und damit haben sie der Welt mal wieder einen vor den Latz geknallt, denn das Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes hat seinen Titel aus dem letzten Jahr verteidigt. Und es gibt noch einen neuen Marathon-Weltrekord, aufgestellt heute beim Marathon in Berlin, und zwar von Eliud Kipchoge, ist der neueste, schnellste Mann der Welt mit einer fantastischen Zeit über die 42,195 Kilometer, 2:01:39.
Vielen Dank, Fabian Wittke. Das war das Echo des Tages. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Mein Name ist Verena Gonsch.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.